بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister und herzlich willkommen zu dieser Vortragsreihe in diesem Monat Ramadan. 30 Juz, eine Reise durch den Koran. Wir werden inshallah ta'ala jeden Tag eine Zusammenfassung eines Juz uns näher betrachten. Und dabei ist natürlich zu beachten, dass wir inshallah nicht jede einzelne Ayah erläutern werden. Aber inshallah gibt es einen groben Überblick über die wichtigsten Themen dieser Suren und dieser Kapitel. Und wir werden vereinzelt auch einige Ayat uns näher betrachten, insha'Allah ta'ala. Beginnen wir mit der Isti'adha und der Basmala. Al-Isti'adha, also A'udhu billahi minash shaytanir rajim, und die Basmala, also Bismillahir Rahmanir Rahim. Vor Beginn der Rezitation soll man die Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala suchen, und zwar vor dem Shaytan. Und dazu sagt man diese Isti'adha, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Das heißt, ich suche Zuflucht bei Allah vor dem verbannten Teufel, vor dem vertriebenen Teufel. Al-Shaytan wurde so benannt, weil das Wort zwei Bedeutungen hat. Einmal sagten die Gelehrten, ist die Bedeutung, dass Shaytan der Verbrannte ist, und die zweite Bedeutung lautet, dass Shaytan der Entfernte ist, und beide Begriffe treffen natürlich bei dem Teufel zu, denn er ist derjenige, der im Höllenfeuer verbrannt wird, und er ist derjenige, der auch vertrieben ist bzw. entfernt ist von der Gnade Allahs und vor der Gehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen wurde er Ash-Shaytan genannt. Ar-Rajim bedeutet der Vertriebene, Verfluchte, und der Grund dafür ist, dass es heißt, dass Ibrahim alayhi salatu wassalam ihn beworfen hat mit Steinen, als er ihn daran hindern wollte, sein Kind Ismail zu opfern. Eine weitere Deutung der Gelehrten besagt, dass damit gemeint ist, dass Shaytan von den Engeln beworfen wird, weil die Teufel versuchen, die Vorherbestimmung herauszuhören im Himmel, und zwar von den Engeln herauszuhören, und das wird dann unterbunden, indem die Engel eben Sterne auf diese Shayatin, auf diese Teufel schmeißen. Deswegen heißen sie Rajim, weil Rajim bedeutet steinigen. Und gemeint ist damit also der Vertriebene, der verfluchte Teufel. Diese Isti'adha zu Beginn der Rezitation aufzusagen, ist ein Hinweis darauf, dass man ohne den Beistand Allah subhanahu wa ta'ala von diesem Koran keinen Nutzen ziehen kann. Denn der Teufel, möge Allah uns vor ihm bewahren, versucht den Menschen in die Irre zu führen, und er wird alles daran setzen, dass du keinen Nutzen ziehst von dem, was du rezitierst. Und deswegen suchen wir zu Beginn der Rezitation Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und daher sagte ein Lehrer zu seinem Schüler, was tust du, wenn ein Wachhund auf dich zurennt? Der Schüler sagte, ich bewerfe ihn mit einem Stein. Und da fragte ihn der Lehrer, und was ist, wenn er danach wieder auf dich zurennt? Da sagte der Schüler, dann werfe ich wieder einen Stein auf ihn. Da sagte der Lehrer, dies ist keine effiziente Methode, sondern rufe den Besitzer und bitte ihn darum, den Hund von dir fernzuhalten. Und so rufen wir den Schöpfer, subhanahu wa ta'ala, der alle erschaffen hat, auch Iblis erschaffen hat und der Macht über alle hat, auch über Iblis und sämtliche Shayatin, so rufen wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns diese Shayatin fernhält. Dann kommen wir zur Basmala. Die Basmala, beziehungsweise auch Tasmiya genannt, lautet Bismillahirrahmanirrahim. Und das bedeutet mit dem Namen Allahs, des Allgnädigen, des Allgnade Erweisenden. Und gemeint ist damit, dass man den Segen sucht, indem man den Namen Allah aufsagt. Also dadurch, dass wir den Namen Allah aufsagen, erlangen wir Segen von ihm. Hierbei ist etwas Besonderes, und zwar Sprachliches. Allah Azza wa Jal hat nicht das Verb erwähnt, mit dem Namen Allahs, des Allgnädigen, des Allgnade Erweisenden. Was ist mit dem Namen? Was will ich denn mit diesem Namen? Das hat Allah Azza wa Jal nicht erwähnt, das hat er ausgelassen, sodass diese Formel, wenn wir das so nennen können, für sämtliche Taten und Handlungen im Leben benutzt werden können. Ob du isst, ob du trinkst, ob du Koran liest. Immer bedeutet es, ich suche den Segen durch den Namen eben für das, was ich tue. Wenn wir Koran rezitieren, dann lautet die Bedeutung, mit dem Namen Allahs suche ich den Segen in meiner Rezitation. Was heißt das, ich suche den Segen in meiner Rezitation? Das bedeutet, du sagst, O Allah, bitte lass mich profitieren vom Koran rezitieren. Bitte gib mir den Nutzen aus dieser Rezitation. Was ist denn der Nutzen? Dass du gemäß dem Koran auch handelst, dass du dich an den Koran hältst, dass du ihn nicht nur rezitierst, aber dann mit den Taten widersprichst. Und hier nennt Allah Azza wa Jal die zwei Namen, Ar-Rahman und Ar-Rahim, und das bedeutet, der Barmherzige gegenüber der gesamten Schöpfung, das ist Ar-Rahman, und der Barmherzige gegenüber den Gläubigen, Ar-Rahim. Und wenn jemand dies rezitiert, dann muss er spüren, wie er eben näher kommt von allen Menschen, die die Gnade erfahren, zu denjenigen, zu den Besonderen, die eine besondere Gnade, Allah subhanahu wa ta'ala, erfahren. Und das führt dazu, dass natürlich der Iman eines Menschen steigt. Kommen wir nun zur ersten Sura im Koran, also die erste Sura, die im Koran erwähnt wird. Surat al-Fatiha ist eine mekkanische Sura, das bedeutet, sie wurde vor der Auswanderung, vor der Hijra offenbart, denn das sind mekkanische Suren, egal ob sie tatsächlich in Mekka oder außerhalb von Mekka offenbart wurden. Und die medinensischen Suren, das sind sämtliche Suren, die nach der Hijra offenbart wurden. Auch hier gilt, dass es nicht bindend ist, ob es tatsächlich in Medina war oder außerhalb von Medina. Lesen wir zuerst einmal diese Sure. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Die deutsche Übersetzung lautet: Mit dem Namen Allahs, des Allgnädigen, des Allgnade Erweisenden. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher am Tage des Gerichts. Dir allein dienen wir und dir allein flehen wir um Hilfe. Leite uns den geraden Weg, den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben und nicht der irregehende. Surat al-Fatiha ist die eröffnende und sie enthält die Lobpreisung Allahs und erwähnt dabei drei Eigenschaften Allahs: die Herrschaft durch den Namen Ar-Rabb, also der Herr, die Barmherzigkeit durch die beiden Namen Ar-Rahman und Ar-Rahim und dass Allah der König ist, eben durch die Namen Al-Malik bzw. Al-Malik. Denn es gibt zwei Lesarten. In der einen Lesart sagt man Maliki Yawmiddin und in der anderen Lesart sagt man Maliki Yawmiddin. Und hier sehen wir, warum es überhaupt Lesarten gibt. Denn dadurch kann ein und dasselbe Wort, das genau identisch geschrieben wird, die Schreibweise ändert sich hier in diesem Fall nicht, aber unterschiedlich gelesen werden und das führt zu noch mehr Bedeutungen. Und dadurch konnte der Koran mehr Bedeutungen enthalten. Al-Malik bedeutet also der Besitzer und Malik mit kurzem I und kurzem bedeutet der König. Diese drei Aspekte führen zur Liebe, Hoffnung und Furcht. Wenn du an die Gaben Allahs denkst als Herr und dich und Allah Azza wa Jalla dankst, Alhamdu Lillahi, dann entsteht dadurch Liebe. Wenn du an die beiden Namen dich erinnerst, Ar-Rahman und Ar-Rahim, also an die Gnade Allahs, dann wirst du Hoffnung spüren. Und wenn du dann an den Herrscher am Tag des Gerichts dich erinnerst, dann empfindest du Furcht. Und das sind die drei Säulen der Ibadah. Liebe, Hoffnung und Furcht. Deswegen sagten Gelehrten, die Ibadah ist wie ein Vogel, dessen Kopf ist die Liebe und dessen beiden Flügel sind Hoffnung und Furcht. Ohne Liebe stirbt die Ibadah. Und wenn man nur eine Seite hat, einen Flügel hat, nur die Hoffnung oder nur die Furcht, dann kommt man aus dem Gleichgewicht. Also brauchen wir alle drei Säulen der Ibadah. In der Mitte der Sura wurde danach der Sinn des Lebens erwähnt, nämlich Allah zu dienen. Und hiermit wird auch ein Bittgebet eröffnet. Nachdem du sagst, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, dir dienen wir und dich bitten wir um Hilfe, fängst du an, Allah zu bitten. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Dabei werden drei Formen von Menschen erwähnt. Jenen, denen Gunst erwiesen wurde. Wer sind diese? Das sind jene, die Wissen haben und auch gemäß dem Wissen handeln. Diese zwei Bedingungen. Jenen, denen Gunst erwiesen wurde. Und die zweite Gruppe sind jene, denen gezürnt wird. Warum? Weil sie zwar Wissen haben, aber nicht danach handeln. Und die dritte Gruppe, eben die Irregegangenen, das sind die, die weder Wissen haben, noch haben sie Umsetzung. Und daher muss ein Muslim darauf achten, dass er seine Religion lernt und auch danach handelt, damit er zu denjenigen gehört, denen Gunst erwiesen wird. Die restlichen Sura nach Surat al-Fatiha bilden eine Art Erläuterung dieser Sura und deswegen nennt man auch Surat al-Fatiha Ummu al-Kitab, also die Mutter des Buches, also Ursprung aller anderen Suren, weil alle anderen Suren eine Erläuterung darstellen. Kommen wir nun zu Surat al-Baqarah. Al-Baqarah, also die Kuh, und diese Sura ist medinensisch, also wurde nach der Hijra offenbart. Es ist die längste Sura des Korans und sie hat viele Vorzüge, wie zum Beispiel, dass ein Haus, in welchem diese Sura gelesen wird, 3 Tage lang nicht vom Teufel betreten wird. Lesen wir mal die ersten 5 Ayat dieser Sura. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Die Bedeutung lautet Alif Lam Mim. Dieses Buch, an dem es keinen Zweifel gibt, ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen, die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem, womit wir sie versorgt haben, ausgeben. Und die an das glauben, was zu dir an Offenbarung herabgesandt worden ist und was vor dir herabgesandt wurde und die vom Jenseits überzeugt sind. Jene verfahren nach einer Rechtleitung von ihrem Herrn und das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Das sind die ersten fünf Ayat in Surat al-Baqarah. Die Buchstaben zu Beginn stellen eine Herausforderung an die Menschheit dar. Und zwar, dass sie den Koran nachahmen mögen, wenn sie denn können. Und dabei deuten diese Buchstaben auf die rhetorische Kunst des Korans. So wurden 29 Sura damit begonnen, und es handelt sich um 14 Buchstaben, die dafür benutzt wurden, wobei man sie in einem arabischen Satz zusammengefügt hat, alle Buchstaben gesammelt hat in einen arabischen Satz, und dabei kommt ein Satz heraus, der lautet Nassun Hakimun Qati'un Lahu Sir. Das heißt, ein weiser und eindeutiger Text, der ein Geheimnis verbirgt. Die Anzahl der Buchstaben zu Beginn ist unterschiedlich. So beginnen einige Suren mit einem Buchstaben, wie zum Beispiel Nun oder Qaf. Andere beginnen mit zwei Buchstaben, wie zum Beispiel Hamim. Andere Suren beginnen mit drei Buchstaben, wie zum Beispiel diese Sura, Alif Lam Mim. Die nächste Form sind vier Buchstaben, nämlich Alif Lam Mim Ra. Und schließlich mit fünf Buchstaben, wie zum Beispiel Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad in Surat Maryam. Die Weisheit dahinter ist, dass die arabische Sprache, dass die Wörter in der arabischen Sprache entweder aus einem Buchstaben bestehen oder aus zwei oder aus drei oder aus vier oder aus fünf. Buchstaben bzw. Wörter, die mehr Buchstaben enthalten, sind Wörter, die eben Suffixe oder Präfixe haben, also zusätzliche Aspekte vor oder danach. Aber der Grundaufbau eines Wortes ist maximal aus fünf Buchstaben. Und das bedeutet, dass die Herausforderung lautet, das sind die Wörter, die ihr kennt. Ihr kennt Wörter mit einem Buchstaben, ihr kennt Wörter mit zwei Buchstaben, mit drei, mit vier, mit fünf Buchstaben. Bitteschön, also erfindet mal auch nur eine Sure, wie Allah Azzawajal in Surat al-Baqarah in Ayah 23 sagt. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Und wenn ihr im Zweifel über das seid, was wir unserem Diener offenbart haben, dann bringt doch eine Sure gleicher Art bei und ruft eure Zeugen außer Allah an, wenn ihr wahrhaftig seid. Die ersten fünf Ayat der Sura behandeln die Eigenschaften der Gläubigen. Dann gibt es zwei Ayat, die die Eigenschaften der Ungläubigen behandelt, und dann 10 Ayat, in denen die Heuchler beschrieben werden. So erklären die ersten 5 Ayat, dass der Koran eine Rechtleitung für jenen darstellt, der sich auch rechtleiten lässt. Die erste Bedingung dabei ist, dass man an das Verborgene glaubt. Und das Verborgene ist jenes, was man mit den Sinnen nicht erfassen kann. Dies umfasst sämtliche Säulen des Glaubens und an allererster Stelle natürlich der Glaube an Allah. Doch die Gottesfurcht erfordert zusätzlich zum Glauben das rechtschaffene Handeln. Und hiervon wurden das Gebet und die Spende erwähnt, denn das Gebet steht für das gütige Verhalten gegenüber Allah und die Spende steht für das gütige Verhalten gegenüber der Schöpfung. Und das sind diese zwei Pfeiler der Gottesfurcht. Eben der Glaube, beziehungsweise die drei Pfeiler der Gottesfurcht, eben der Glaube, die Anbetung, also Gottesdienste und der Charakter. Erst dann ist man ein gottesfürchtiger Mensch. Nach diesen drei Säulen der Gottesfurcht wurde erklärt, dass man die vorangegangenen Religionen nicht vollständig aufgehoben hat, sondern der Glaube an die vergangenen Bücher ebenso zum islamischen Glaube gehört. Und wer dies alles verinnerlicht, der gehört zu den Rechtgeleiteten. Damit wurde nach dem Bittgebet in Surat al-Fatiha, in dem man um Rechtleitung bittet, wurde hier nun der Weg zur Rechtleitung, nämlich über die Gottesfurcht, geschildert. Danach wurde erklärt, dass viele Ungläubige sich nicht rechtleiten lassen, um danach mehrere Eigenschaften der Heuchler zu erwähnen. Dazu gehört zum Beispiel, dass sie denken, Richtiges zu tun, wobei sie falsch handeln. Ebenso versuchen sie, Allah zu täuschen. Doch Allah ist es, der sie täuschen wird, nämlich dadurch, dass er sie trotz ihres öffentlichen Bekenntnisses zum Islam am Tag der Auferstehung in die Hölle gelangen, möge Allah uns davor bewahren. Hierzu erwähnt Allah Azza wa Jal zwei Gleichnisse in der Sura. Und zwar ein Gleichnis des Lichtes und ein Gleichnis des Wassers. Allah subhanahu wa ta'ala sagt,
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ
Allah sagt also, ihr Gleichnis ist das jemandes, der ein Feuer anzündet. Nachdem es seine Umgebung erhellt hat, nimmt Allah ihr Licht weg und lässt sie in Finsternisse zurück. Sie sehen nicht. Taub, stumm und blind, so werden sie nicht umkehren. Oder es ist wie ein Gewitterregen, der vom Himmel niedergeht, voller Finsternisse, Donner und Blitz. Sie stecken sich die Finger in die Ohren vor den Donnerschlägen, um dem Tod zu entfliehen. Doch Allah umfasst die Ungläubigen. Das sind die Ayat 17 bis 19. Gemeint sind hier die Heuchler, möge Allah uns davor bewahren. Sie haben das Feuer, also das Feuer der Erkenntnis, angezündet, weil sie ja angeblich den Islam angenommen haben. Aber Allah hat ihnen dieses Licht des Feuers entrissen, entnommen. Da sie nicht wirklich geglaubt haben, so können sie den Weg nicht mehr erblicken.
aber er hat ihnen die brennende Eigenschaft des Feuers gelassen, denn sie werden in der Hölle schmoren, möge Allah uns davor bewahren. Das zweite Gleichnis erklärt, dass ein Gewitterregen herbeizieht, welcher für den Koran steht. Schließlich belebt der Koran die Herzen, so wie das Regenwasser den Boden belebt. Doch mit dem Gewitterregen gibt es Finsternisse, nämlich die Finsternisse des Unglaubens, wodurch man die Wahrheit nicht mehr erkennt. Der Donner steht für die Drohungen im Koran und der Blitz für die klaren, eindeutigen Beweise des Glaubens, die das Herz erhellen. Und so wie man die Donnerschläge fürchtet und die Finger in die Ohren steckt, so fürchten die Heuchler die Drohungen des Korans und wollen ihn daher gar nicht vernehmen. Eine Besonderheit hierbei ist, dass Allah im Koran das Licht stets im Singular erwähnt, immer ein Licht, aber die Finsternisse stets im Plural. Es geht immer um mehrere Finsternisse, denn es gibt nur einen einzigen geraden Weg, aber es gibt zahlreiche Irrwege. Im Koran werden mehrere Gleichnisse erwähnt. Und als die Mekkaner bzw. die benediktinensischen Juden die Gleichnisse einer Spinne und einer Fliege mitbekommen haben, die im Koran erwähnt wurden, haben sie gesagt, dass das doch primitive Geschöpfe sind und dass es einem Gott nicht geziemt, solch primitive Geschöpfe als Gleichnisse zu benutzen. Und daraufhin offenbarte Allah Azza wa Jal die Ayah, in der es heißt, Allah schämt sich nicht, ein Gleichnis auch nur mit einer Mücke oder mit etwas darüber hinaus zu prägen. Und die Gelehrten sagen, dass hier ein naturwissenschaftliches Phänomen auch enthalten ist. Und zwar wurde entdeckt, dass Mücken kleinere Lebewesen auf ihrem Rücken haben. Danach widmet sich die Sura der Entstehungsgeschichte Adams a.s., und zwar der Statthalter auf der Erde sein sollte. Es ist die erste Geschichte des Korans und sie ist der Beginn der Aufteilung der Geschöpfe in Gläubige und Ungläubige, weil hier die Widersetzung des Teufels Iblis und damit dessen ewige Feindschaft gegenüber den Kindern Adams begonnen hat. So schildert diese Geschichte, dass Iblis Adam a.s. und seine Ehefrau verführt hat, sodass sie vom Baum gegessen haben, wobei ihnen Allah subhanahu wa ta'ala dies untersagt hat. Und nach diesem Fehler wurden sie allesamt aus dem Paradies verbannt. Anschließend erwähnt diese Sura das Volk der Kinder Israels, also Bani Israel, und dieses Volk wurde im Koran am meisten erwähnt, weil sie der Umma des Propheten sallallahu alaihi wasallam am ähnlichsten sind. So erwähnt Allah, wie er sie von Pharaon gerettet hat, so sagt Allah und gedenkt, als wir euch von den Leuten Pharaons erretteten, die euch eine böse Qual auferlegten, indem sie eure Söhne allesamt abgeschlachtet haben und nur eure Frauen am Leben ließen. Darin war für euch eine gewaltige Prüfung von eurem Herrn. Und als wir für euch das Meer teilten und euch so retteten und die Leute Pharaons ertrinken ließen, während ihr zuschautet. Und als wir uns mit Mose auf 40 Nächte verabredeten, da nahmt ihr dann nach ihm das Kalb an, womit ihr Unrecht tatet. Ayah 49 bis 51. Die Strafe dafür, dass sie eben dieses Kalb angebetet haben, nachdem Allah sie gerettet hat. Also Allah Azza wa Jal hat das Meer aufgespaltet und sie gerettet von Pharaon und Pharaon vernichtet. Und als sie dann gerettet wurden, haben sie das Kalb angebetet. Und das zeigt natürlich eine Art Undankbarkeit. Und deswegen war ihre Strafe, wie Allah subhanahu wa ta'ala in folgender Ayah sagt, und als Musa zu seinem Volk sagte, O mein Volk, ihr habt euch selbst Unrecht zugefügt, indem ihr das Kalb zum Gegenstand der Anbetung genommen habt, bereut nun vor eurem Erschaffer und tötet dann die Schuldigen unter euch selbst. Dies ist besser für euch vor eurem Erschaffer. und dann nahm er eure Reue an. Er ist ja der Reueannehmende und Barmherzige. Eier 54. Als Buße, als Sühnetat mussten sie also sich gegenseitig töten. Ja? Und Ibn Abbas radiallahu anh sagte, dabei wurden 70.000 Menschen getötet. In Ayah 57 erklärt Allah, wie er ihnen während ihrer Auswanderung, ihrer Flucht, wie er sie versorgt hat. So sagt Allah, und wir ließen die Wolken euch überschatten und sandten das Manna und die Wachteln auf euch hinab. Esst von den guten Dingen, mit denen wir euch versorgt haben, und sie fügten nichts und sie fügten nicht uns Unrecht zu, sondern sich selbst. Unter den Tafsir-Gelehrten gibt es unterschiedliche Ansichten, was mit dem Begriff Manna gemeint ist. Einige gehen davon aus, dass es ein Oberbegriff ist für alle Formen von Nahrungen, also nicht nur eine Nahrung. Andere sagen, nein, es ist wohl Brot gewesen oder Honig gewesen. Andere sagen, nein, es war irgendetwas, was man benutzt hat, um das Wasser zu versüßen. Ja, es war süß wie Honig, um auch ein Getränk zu haben, so eine Art wie Nachtisch, ja, weil sie hatten ja diese Wachteln, also dieses Fleisch zum Essen und zusätzlich eben das. Aber nach einer gewissen Zeit verlangten die Kinder Israels von Musa anderes Essen zu haben. Ja, sie wollten auch mal etwas anderes, und dieses hätten sie auch bekommen, wenn sie in das heilige Land eingetreten wären, aber sie haben sich ja geweigert, wie im Koran noch an anderen Stellen erwähnt wird. Ein wichtiger Aspekt in Surat al-Baqarah ist natürlich die Geschichte über die Kuh. Und dazu sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Und als Musa zu seinem Volk sagte, Allah befiehlt euch, dass ihr eine Kuh schlachten sollt. Sie sagten, machst du dich über uns lustig? Er sagte, ich nehme Zuflucht bei Allah davor, dass ich zu den Toren gehöre, also zu den Unvernünftigen. Die Tafsir-Gelehrten erwähnten zu dieser Geschichte folgende Aspekte. In Musas Volk, a.s., hat ein Mann einen anderen heimlich getötet. Es werden unterschiedliche Gründe erwähnt, aber alle erwähnen, dass jemand eben einen Menschen umgebracht hat. Als die Menschen das mitbekommen haben, baten sie Musa, a.s., darum, Allah zu fragen, wer denn der Mörder ist. So befahl Allah Azza wa Jal, dass sie eine Kuh schlachten sollen. Und sie waren verwundert über diesen Befehl, denn sie wollten ja den Mörder jetzt wissen. Und dann haben die gesagt, machst du dich über uns lustig? Wir fragen dich also nach dem Mörder und du sagst, schlachtet mal eine Kuh. Und da sagte eben Musa a.s., ich mache mich hier nicht lustig, das ist ein Befehl Allahs, also macht, was Allah von euch verlangt. Aber sie haben sich das Gebot erschwert. Anstatt dass sie sofort hingegangen sind und irgendeine Kuh geschlachtet haben, weil Allah Azza wa Jalla hat ihnen keine Bedingungen aufgestellt. Aber sie selbst durch diese Fragerei haben sich es erschwert, und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala, wie sie eben gefragt haben, sie sagten, bitte für uns deinen Herrn, uns Klarheit zu geben, wie sie sein soll. Und hier ist natürlich auch die Formulierung etwas nicht angebracht. Deinen Herrn. Ist es nicht auch euer Herr? Also normalerweise hätten sie sagen sollen, bitte unseren Herrn. Er sagte, also Musa a.s., Allah sagt, es soll eine Kuh sein, die weder zu alt noch zu jung zum Kalben ist, sondern dazwischen in mittlerem Alter. So tut nun, was euch befohlen wird. Aber haben sie nicht getan. Sie sagten, bitte für uns, deinen Herrn, uns Klarheit zu geben, welche Farbe sie haben soll. Allah hat keine Farbe erwähnt, aber sie wollten sich das noch erschweren. Er sagte, Allah sagt, es soll eine gelbe Kuh sein, von lebhafter Farbe, die die Betrachter erfreut. Dann haben sie es immer noch nicht getan. Sie sagten, bitte für uns deinen Herrn, um uns Klarheit zu geben, wie sie sein soll. Die Kühe erscheinen uns alle ähnlich. Doch wenn Allah will, so werden wir wahrlich recht geleitet sein. Er sagte, Allah sagt, es soll eine Kuh sein, nicht fügsam gemacht durch Pflügen der Erde, noch durch Bewässern von Saatfeld, fehlerfrei und makellos. Sie sagten, jetzt bist du mit der Wahrheit gekommen, so schlachteten sie sie, doch beinahe hätten sie es nicht getan. So haben sie nach einer Kuh gesucht, nach diesen Bedingungen, und nur eine einzige gefunden, heißt es in den Tafsir-Werken, auf die diese Beschreibung passt, und der Besitzer hat dann den Preis so erhöht, dass sie gesagt haben, er muss das wirklich sein, und da sagte Musa, natürlich, ihr müsst das machen, ihr habt keine andere Wahl. Also haben sie diese Kuh geschlachtet, dann haben sie ein Stück von dieser Kuh, also ein Knochen genommen und auf diesen Ermordeten mit ihm darauf geschlagen, mit diesem Knochen. Dann kam er zu Leben, erwachte er wieder zum Leben und sagte, er war mein Mörder, und dann ist er wieder gestorben. Und dazu sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Und gedenkt, als ihr jemanden getötet hattet und euch darüber strittet und Allah wollte herausbringen, was ihr verborgen hieltet, da sagten wir, schlagt ihn mit einem Stück von ihr, so macht Allah die Toten wieder lebendig und zeigt euch seine Zeichen, auf das ihr begreifen möget. Die Ayat 72 und 73. Das ist die Geschichte der Kuh, wonach diese Sura benannt wurde. Ebenso wurden einige historische Vergehen der Kinder Israels erwähnt, wie zum Beispiel die Forderung, Allah zu sehen, die Ablehnung, in das gelobte Land einzutreten, die Änderung der Gebote, die Ermordung der Propheten und andere Aspekte, die hier in dieser Sura erwähnt wurden. Und so tadelte sie Allah Azza wa Jal dafür, dass sie an einen Teil der Schrift geglaubt haben und einen anderen Teil aber nicht berücksichtigt haben. Und daraus lernen wir, dass wir nicht aus dem Koran zum Beispiel auch nur das annehmen dürfen, was uns gerade passt, und was uns nicht passt, das vernachlässigen wir. In diesem Juz erwähnt Allah eine wichtige Regel bezüglich des Korans. Und zwar die Tatsache, dass Allah einige Ayat aufgehoben hat. Also das nennt man auch Abrogation. Dazu sagt Allah Azza wa Jal, مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Ayah 106. Was wir an Versen aufheben oder in Vergessenheit geraten lassen, wir bringen bessere oder gleichwertige dafür, weißt du denn nicht, dass Allah zu allem die Macht hat? Es gibt mehrere Formen der Aufhebung. Entweder steht die Ayah gar nicht mehr im Koran, oder die Ayah steht zwar noch im Koran, aber sie wird nicht mehr umgesetzt. Und der Sinn dahinter, dass Allah Azza wa Jal Ayat wieder aufhebt, ist, dass die Gesellschaft sich entwickelt hat. Es gab Gebote, die zu einer bestimmten Zeit vorhanden waren, aber danach geändert wurden. Ein Paradebeispiel ist das Alkoholverbot, das schrittweise eingeführt wurde, wie wir inshallah noch sehen werden. Und das hat Allah Azza wa Jal uns noch im Koran erwähnt, also die Ayat, die gar nicht mehr umgesetzt werden dürfen. Warum lässt Allah so eine Ayat im Koran? Damit wir daraus lernen, dass Gesellschaften eben Zeit brauchen. Diese Ayat dürfen wir nicht umsetzen, aber wir lernen daraus, dass wir insbesondere bei der Aufklärung und der Erziehung auch schrittweise voranschreiten sollen, dass wir nicht auf einmal eine Änderung erwarten können. Ein weiteres Thema der Sura Al-Baqarah ist der Bau der Kaaba. So wurde geschildert, wie Ibrahim a.s.w. zusammen mit seinem Sohn Ismail die Kaaba erbaut haben. Und Ibrahim bat Allah darum, dass er dieses Gebiet segnet, also Mekka und Umgebung. Und dabei wird ein schönes Bittgebet der beiden erwähnt. So sagt Allah:
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
سورة البقرة آية 127 bis آية 129. Und gedenkt, als Ibrahim die Grundmauern des Hauses errichtete, zusammen mit Ismail. Da beteten sie: Unser Herr, nimm es von uns an, du bist ja der Allhörende und Allwissende. Unser Herr, mache uns dir ergeben und von unserer Nachkommenschaft eine dir ergebene Gemeinschaft. Und zeige uns unsere Riten und nimm unsere Reue an, du bist ja der Reueannehmende und Barmherzige. Unser Herr, schicke zu ihnen einen Gesandten von ihnen, der ihnen deine Worte verliest und sie das Buch und die Weisheit lehrt und sie läutert. Du bist ja der Allmächtige und Allweise. Es wird auch erwähnt, dass die Kinder bzw. die Enkelkinder Ibrahims diesen Ein-Gott-Glauben verinnerlicht haben, den Tauhid. So haben Jakob und Ishaq ihre Kinder aufgerufen, Allah alleine zu dienen. Und schließlich wird in diesem Juz eine wichtige Regel zum Verständnis des Korans erwähnt, nämlich folgende Ayah:
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
آية 137. Wenn sie an das Gleiche glauben, woran ihr glaubt, dann sind sie somit rechtgeleitet. Wenn sie sich jedoch abkehren, dann befinden sie sich in Widerstreit. Aber gegen sie wird Allah dir genügen. Er ist der Allhörende und Allwissende. Das heißt, der gerade Weg führt also über das Verständnis der Gefährten. Sie sind der Maßstab für den richtigen Glauben. Schließlich sind sie die Schüler des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie haben die Offenbarung des Korans miterlebt und sie waren der arabischen Sprache sehr mächtig. Und daher gilt, dass alles, was ihrer Methode in der Religion widerspricht, eine Abweichung vom geraden Weg darstellt. Das war eine Zusammenfassung des ersten Juz. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davon profitieren lassen. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa